Liebe Geschwister, ich freue mich. Ich freue mich, an diesem Tag ganz neu verkündigen zu dürfen, dass das Leben in Christus erschienen ist, ein Leben, das endlos ist in Ewigkeit. Er hat den Tod überwunden. Ich freue mich auch darüber, dass Akzente am heutigen Tag in unserer Stadt, in unserer Welt gegeben worden sind und sicher noch gegeben werden, dass das Fest, das wir feiern, mit der Auferstehung Jesu von den Toten zu tun hat. In den vergangenen Zeiten litten vielleicht viele Christen darunter, dass immer von Religionen geredet worden ist, von dem Aufbäumen falscher Religionen gegen das Christentum und kein Fanal des Zeugnisses des lebendigen Gottes durchdringen konnte. Am heutigen Tag, ich habe es vielfältig gehört und gesehen, dass solche Aussprüche gemacht worden sind. Wir feiern das Fest der Auferstehung Jesu von den Toten. Ob es angenommen wird oder nicht, es ist gesagt und es erschallt in alle Welt. Und jeder ist aufgerufen, dies wahrzunehmen, für sich ganz persönlich. Und wir merken ja, dass mancher Zweifel im Herzen der Menschen grassiert. Und wir wünschen und hoffen, dass dies nicht im Herzen der Christen so sei. Wiewohl wir ja gerade eben auch in dem verlesenen Text gehört haben, dass selbst die Jünger, die so hautnah das Wesen des lebendigen Gottes in Jesus Christus erlebt haben, daran zweifelten, dass der letzte Feind, der Tod, durch ihn überwunden werden konnte. Er ist gewiss nicht auferstanden. Solche Zweifel befallen auch heute viele Christen. Wenn wir so in die Herzen schauen könnten, würden wir vielleicht erschrecken, wie viele negative Gedanken in dem Herzen der Gläubigen sich bewegen. Ist er vielleicht doch nicht auferstanden? Oh, hat er überhaupt gelebt, sagen einige? Ist er gestorben, wenn er gelebt hat? Oder war er nur scheintot und lebte irgendwo anders weiter? Wir werden mit solchen Gedanken überfallen. Und nicht selten bewegen wir sie sogar weiter in unserem Herzen. Wir sind dort in guter Gesellschaft mit den Jüngern. Aber wir sollten in der Gemeinschaft der Gläubigen stehen und festbleiben, die wissen, der Herr ist auferstanden und lebt. Denn das ist ja entscheidend für unser Dasein in dieser Zeit. Ist ja entscheidend, wie unser Leben sich abspielt. Ist er tot, brauchen wir uns gar nicht zu verändern. Lebt er aber, hat er etwas Neues ans Licht gebracht, was uns hilft, was uns den Aufblick in das Ewige schenkt, was somit auch unser irdisches Leben eine andere Dimension gibt. Deswegen ist der Glaube an den Auferstandenen so wichtig. Und in dem Text, den ich uns jetzt lese, dem Predigttext aus 1. Korinther 15, ging es auch darum, dass zwar in Korinth viele gläubig geworden sind, aber Spekulationen über die Art der Auferstehung Raum gewannen. Vielleicht ist die Auferstehung so gemeint, dass er in unseren Kindern aufersteht. Wenn wir sterben, haben wir Nachkommen. Darin steht das Leben neu auf. Und ähnliche Dinge wurden diskutiert unter den Gläubigen. Man stelle sich das vor. Und Paulus musste erneut die Gläubigen daran erinnern, dass die Tatsache der Auferstehung Jesu Grundstein des Glaubens und Glaubenslebens ist. Er schreibt hier, ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr doch auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr es umsonst gehört habt und umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir. Und so habt ihr doch geglaubt. Welch eine Ansprache an Christen. Die sollte gar nicht stattgefunden haben. Es sollte doch ganz selbstverständlich sein, dass die Herzen mit dem Geist der Auferstehung belebt und erfüllt sind. Und doch muss diese Ansprache immer wieder gehalten werden. Weil die Einflüsse der äußeren Welt so stark sind, dass sie uns von dem Leben aus Gott trennen wollen. Dass wir in das Negative, in das Klagen, Ach und Weh fallen. Und nicht mehr in der Freude an dem neuen Leben in Jesus Christus bleiben. Denn das neue Leben in Christus ist gefährlich für die Welt. Für die Welt des Unglaubens, die stets damit konfrontiert wird, dass es ein verändertes Leben aus Gott gibt. Und die Frage aufwirft, willst du dich auch verändern lassen? Oder willst du bleiben, wie du bist? Willst du sterben, wie du zuvor schon Angst vor dem Tod hast und sterben wolltest? Oder willst du leben in Ewigkeit? Das ist doch die Frage, die hier immer wieder pulsiert. Und die Antwort muss auf den Leuchter gestellt werden. Jesus lebt und ich will auch mit ihm leben. Ich möchte nicht den Tod sehen. Wir haben gelesen, dass der Apostel Paulus immer sagte, so wie es die Schrift bezeugt hat. Mit anderen Worten, Gott hat doch angekündigt, dass dies geschieht und geschehen muss. Dass der Mittler kommen muss, der für meine und für deine Sünden am Kreuz sterben musste. Es gab sonst keine Versöhnung. Es gibt keine Bemühungen, die Schuld aus dem Mittel zu tun, so wie es viele Religionen gerne hätten. Sie suchen nach dem Leben der Entlastung von ihren Sünden und finden es nicht. Gott hat angekündigt, es kommt der Mittler, der diese Lasten von euch nimmt und in den Tod bringt, aber den Tod überwindet, auferstehen wird zum ewigen Leben. Und ihr mit ihm. So lesen wir ja zum Beispiel auch im Römerbrief ganz deutlich, Kapitel 6, Vers 9. Da heißt es dann, wir wissen, dass Christus von den Toten erweckt, nun nicht mehr stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen, denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. Christus, der Menschensohn, hat den Tod überwunden und wurde der Erstling der Auferstehung von den Toten. Und wir sollen folgen. Schon in dem Wort Johannes 3, Vers 16, wird nicht nur davon gesprochen, dass Gott diese Gabe in seinem Sohn zum Tode geben würde. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wohin? Ans Kreuz, in den Tod. Damit alle, die an ihn glauben, auferstehen zu dem Leben, das durch ihn geoffenbart wird. Auferstehen. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Er selbst, der Herr, verkündigte dieses seinen Jüngern wiederholt. Er sagte zum Beispiel in Matthäus 16, Vers 21, der Menschensohn muss getötet werden. Von wem? Von den Religiösen. Alle Menschen sind mit einbezogen. Alle Menschen haben Christus getötet. Auch wenn die Meinung in unserer Welt oft da ist, die Juden haben Christus getötet. Alle Menschen haben Christus getötet. Durch ihre Schuld. Der Menschensohn muss getötet werden. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Er wird überantwortet werden in die Hände der Schriftgelehrten, der Pharisäer, der Religiösen, die aus eigener Kraft und Macht irgendeine Seligkeit erlangen wollten. Und in Matthäus 17, Vers 23, da wird von der Allgemeinheit gesprochen. Der Menschensohn wird überantwortet werden in der Menschenhände. Der allgemeine Mensch, der Sünder, er wird ihn zum Tode bringen. Er wird getötet werden durch sie. Und am dritten Tage wird er auferstehen von den Toten. Und Matthäus 20, Vers 19, weil Israel ja nur in sich gebunden war und sein sollte, weil Gott gesagt hat, vermischt euch nicht mit den Heiden, bleibt separat, wurde aber hier nochmal betont, dass auch die Heiden mit einbezogen werden. Ja, sie werden den Menschensohn geißeln und kreuzigen, die Heiden, und am dritten Tag wird er auferstehen von den Toten. Alle haben Christus gekreuzigt und alle sollen die Auferstehung von den Toten erleben. Und am Passamahl, was ja derzeit auch die jüdischen Gemeinden hin und her halten, feiern und daran denken, dass die hohe Hand Gottes sie einst aus der Knechtschaft Ägyptens herausgeholt hat zu einem Leben der Freiheit, zu einem Leben der Ordnung durch Gottes Anweisung, durch die Gebote vom Sinai. Am Passamahl sagte Jesus auch, wenn ich dann auferstehen werde, er sprach von der Auferstehung, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Obwohl er zuvor sagte, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dass mein Blut wird für euch vergossen, ich werde getötet. Wenn ich aber auferstehe, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Immer wieder von der Auferstehung. Allerdings, unser menschlicher Geist ist sehr kurz, wir hören immer nur die halben Sätze. Und das ist ja auch unser Problem, wir antworten dem anderen immerhin auf den halben Satz, des anderen haben wir schon gar nicht mehr gehört, was da kommt. So erregt sind wir im Herzen meistens. Daher kommt Zank und Streit im Übrigen unter uns, weil wir nie richtig zuhören können. Hören wir aber bis zum Ende, dann können wir sagen, Halleluja haben wir gesungen. Wunderbar, du wirst auferstehen. Wir verstehen zwar nicht, dass du jetzt sterben musst, aber du wirst auferstehen. Daran halten wir fest. Aber wir merkten, den Jüngern ist es nicht gelungen. Uns ist es auch oft nicht gelungen. Sonst würden wir nicht so in mancherlei Traurigkeiten verfallen und so tun, als ob das Leben nicht erschienen wäre. Merken wir, wie notwendig wir diese Botschaft brauchen. Christus ist auferstanden. Er lebt und wir mit ihm. Gott sandte seinen Sohn zum Leben. nicht zum Tode. Wir sollen auch das Leben erlangen. Denn zuvor, so sagte der Apostel Paulus in Römer 7, Vers 5, brachten wir Frucht nur für den Tod. Frucht für den Tod. Alles, was wir taten, war für den Tod, nicht für das Leben. Aber nun, in Römer 6, Vers 22, heißt es dann, ihr wart ja Knechte der Sünde. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottesknechte geworden seid, habt ihr eine neue Frucht, nämlich, dass ihr darin heilig werdet. Vorher heißt es, ihr habt nur dem Tod die Frucht gebracht. Aber jetzt habt ihr durch Jesus Christus das neue Leben und bringt Frucht in Heiligkeit. Das Ende ist das ewige Leben. Denn der Sündesold ist der Tod, die Gabe Gottes ist aber das ewige Leben in Christus. Dieses Zeugnis des Lebens aus Gott trägt ja in Wahrheit jedes wiedergeborene Kind Gottes in seinem Herzen. Wir wissen das. Wir wissen das, dass Christus lebt. Und wir wissen, dass wir mit ihm leben. Und somit können wir auch davon Zeugnis geben. Wie es der Apostel Johannes tat und sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 1, das Leben ist erschienen. Und wir haben es gesehen und bezeugen es. Es ist erschienen. Wir müssen nur immer wieder daran erinnert werden, so wie der Apostel Paulus die Korinther daran erinnerte. Das Leben ist erschienen. Und wir verkündigen auch das Leben. Und zwar, welches Leben? Das ewig ist. Das ist ein anderes Leben. Nicht das Leben mit einer erhöhten Rente. Da freuen wir uns auch. Aber das macht uns nicht glücklich. Wir verkündigen das Leben, das ewig ist. In Christus, welcher war im Vater und ist uns erschienen. Und das, was wir gehört und gesehen und erlebt haben, das sagen wir weiter, auf dass auch die anderen mit uns Gemeinschaft haben in diesem neuen Leben. Liebe Geschwister, dazu sind Christen noch auf dieser Erde. Und ich freue mich über jeden Ausruf in dieser Welt, der das bezeugt, der das Leben bezeugt. Der sich nicht aufhält mit dem Todesgeruch in dieser Welt, sondern über das Leben jubelt, das vorhanden ist und es jedem wünscht und vorträgt. Denn dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten, ist nicht nur ein Lippenbekenntnis oder ein auswendig gelerntes Bekenntnis, das immer wieder gesprochen wird. Denn durch das Lippenbekenntnis entsteht nicht das Leben im Herzen, sondern durch die Gabe des Heiligen Geistes, die Hingabe des eigenen Lebens. Petrus, der ja auch zu den Jüngern gehörte, die zunächst ja daran zweifelten, dass Jesus auferstanden ist, obwohl es ja immer wieder gesagt hat, durfte dann zu Pfingsten deutlich machen, in Apostelgeschichte 2, da lesen wir, dass er davon spricht, wer dieser Jesus war, der gekreuzigt worden ist durch die Vorsehung des himmlischen Vaters. Den hat Gott aber auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tod festgehalten werden konnte. Denn im Psalm 16 steht ja schon, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, damit ich nicht wanke. Und im Vers 31, Apostelgeschichte 2, hat er es doch vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt, er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Zeugen. Gewissheit, Gewissheit. Das brauchen auch wir. Die Frage wirft sich ja auf an solch einem Tag wie diesem. Bist du ein Zeuge der Auferstehung Jesu? Weißt du, dass Jesus auferstanden ist oder hast du es nur gehört? Weißt du es in deinem Herzen? Bist du ein Zeuge? Der Apostel Paulus sagt ja den Korinthern, die eigentlich schon gläubig geworden sind, aber doch sich haben durch die Philosophie der Zeit schwankend machen lassen. Schaut doch, wir haben viele, die das gesehen haben, mit Augen sogar. Nicht nur im Verborgenen, sondern ganz öffentlich und zählt dann auf. Petrus, Kephas hat das gesehen. Die 12 Apostel, 500 Brüder auf einmal sahen ihn, den Auferstandenen, Jakobus. Und dann weist er auf sich und sagt, auch ich, Paulus, als eine unzeitige Geburt habe ihn gesehen. Unzeitig, er deutete darauf hin, dass nicht ganz Israel sehend würde, sondern nur der Anbruch und der Rest erst später. Mit anderen Worten, ich war doch gar nicht dran. Aber als eine unzeitige Geburt habe ich ihn auch gesehen. Und viele Frauen haben ihn gesehen. Maria Magdalena wollte ihn sogar anfassen, weil er sichtbar vor ihr stand. Und der Herr sagte, nein, noch nicht. Ich muss erst auffahren zu meinem und eurem Vater. Ich komme wieder, dann kannst du mich anfassen. Und Thomas durfte ihn dann anfassen. Komm, fass mich an. Ich bin kein Geist, auferstanden von den Toten. Ich bin wahrlich das Leben. Und wir lernen wieder ganz neu und brauchen uns auch gar nicht aufregen über die Abartigkeiten in den Religionen, die der Widersache der Satan ans Licht bringt. Keine Religion kann Sündenvergebung zusprechen aus Gnade. Es gibt nirgendein Opfer, ein reines Opfer für die Sünden der Menschen. Wir brauchen sie gar nicht zu beurteilen. Aber wir dürfen das neue Leben zeigen und anbieten. Das genügt. Wie sagt es einmal der Apostel Paulus auch im Römerbrief? Durch euch sollen die anderen eifersüchtig werden. Sie sollen an euch etwas Neues sehen. Und sie sollen auch die aus Israel, die noch blind sind, euch nacheifern. Ja, da muss doch was zu sehen sein. Ist doch nicht bloß ein Wortespiel. Da muss doch was Neues sein, wo die anderen neidisch werden. Was? Bei dem sieht das so und so aus. Eine Veränderung, die ich nicht machen kann. Das will ich auch. Das heißt Auferstehungsleben, liebe Geschwister. Und hier erinnere ich auch nochmal die Schwestern, mit welcher Kraftgabe sie betraut sind, dass sie sogar ihre ungläubigen Männer gewinnen können, ohne Worte, durch das Leben. Durch das Leben. Das veränderte Auferstehungsleben in ihnen zeugt so stark, dass die starken Männer weich werden und sagen, oh, was meine Frau dort hat, ja, das müsste ich auch haben. Ist nicht das erste Mal, dass sowas geschehen ist. Es geschieht immer wieder. Welche Kraft steckt hinter der Auferstehung Jesu? Ja, nur Jesus Christus hat sich ins Mittel gegeben. Der Menschensohn, er erlöste uns von den Banden der Sünde und des Todes. Daher kann er auch selig machen, immer da, die durch ihn zu Gott kommen. Und er lebt immer da und bittet für sie, wie es im Hebräer 7 geschrieben steht. Ein zweites. Wir dürfen leben in dieser Kraft der Auferstehung. Nicht nur die Tatsache bekennen, dass Jesus auferstanden ist, sondern in dieser Kraft seiner Auferstehung. Und diese Sehnsucht soll gestillt werden. In Epheser 4 heißt es dazu, sind ja alles Briefe des Apostel Paulus, der ja auch zunächst ein Kämpfer gegen das Evangelium war, aber dann doch kennenlernte, dass es ein neues Leben aus Gott in Christus gibt. Epheser 4, Vers 22. Da heißt es, jetzt dürft ihr ablegen den früheren Wandel. Ihr habt eine neue Kraft bekommen. Den früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet, erneuert euch aber in euren Geist und Sinn. Jetzt dürft ihr den neuen Menschen anziehen, der nämlich von Gott geschaffen ist. Und da findet wahre Gerechtigkeit und Heiligkeit statt. Dort kann man ablegen die Lüge. Dort redet man die Wahrheit. Dort zürnt man nicht mehr, sondern man nimmt das neue Leben und segnet den Nächsten. Man redet nicht mehr Unmut, Vers 29, kein faules Geschwätz, sondern man redet, was gut ist, weil das neue Leben von dem Guten redet. Man redet, was notwendig ist und aufbaut, damit es Segen bringt denen, die dazuhören. Und in dem neuen Leben sieht man sich vor, dass man nicht die Gabe Gottes, den Heiligen Geist, betrübt. Bitterkeit und Grimm, sagt Paulus, hat keinen Platz mehr. Hat keinen Platz mehr. Lästerung hat keinen Platz mehr. Bosheit, kein Platz mehr. Viel mehr Freundlichkeit, Herzlichkeit, Vergebung. Weil man selber Vergebung erlangt hat. Das ist das neue Leben. Die Kraft der Auferstehung macht etwas anderes aus uns, als wir je waren. Wir brauchen uns nicht mehr auf unsere natürliche Prägung zu berufen. Ich bin nun mal so, wie ich bin. Du brauchst nicht mehr so zu sein, wie du warst. Christus macht es neu, die Kraft der Auferstehung. 1. Johannes 4, Vers 9, darum ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt sandte, dass wir durch ihn leben. Und auch an Timotheus musste erinnernd der Apostel Paulus schreiben, 2. Timotheus 2, Vers 11, das ist wahr. Wenn wir mitsterben, dann werden wir auch mitleben. Wenn wir mitsterben, Golgatha, dann werden wir auch mit auferstehen zum neuen Leben. Haltet euch dafür, schreibt der Apostel Paulus, dass ihr gestorben seid. Und dass ihr nun auferstanden seid mit Jesus und für Gott lebt. Oh ja, das Osterfest birgt ja viel mehr in sich als die Suche nach Eiern. Vermeintliche Leben, was da drin ist. Ja, man kann die Eier essen, aber man hat dann trotzdem kein Leben in sich. Es mag eine gute Begleiterscheinung sein, die auf das Leben hindeutet, aber mitgestorben, mit Christus gestorben, heißt auch mit ihm auferstehen, in seiner Kraft. Der Apostel Paulus sagt es von sich auch aus und sagt, ja, ich lebe jetzt wirklich. Doch ich nicht, sondern Christus ist es, der in mir lebt. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das habe ich und lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes. Der ist für mich vorangegangen. Er hat alles für mich vollbracht. Er hat mich geliebt. Ich lebe gar nicht mehr selber, sondern Christus in mir Das ist Auferstehung von den Toten, neues Leben. Und das dürfen wir bezeugen. Und das Verlangen des Apostels, das soll auch das Verlangen heute an diesem Sonntag neu sein, war: Ich möchte ihm, dem Auferstandenen, ähnlicher werden und auch der Kraft seiner Auferstehung. Ich möchte die einfach kennenlernen. Was bedeutet denn das? Hätte er sagen können. Wenn ich davon rede, will ich doch auch wissen, was das ist. Die Kraft der Auferstehung in meinem, in deinem Leben. Hast du diesen Wunsch auch noch? Wir sollen doch durch dieses neue Leben auch zubereitet sein und bleiben auf die Ewigkeit. Denn Jesus Christus, der Auferstandene, kommt wieder. Auch das hat er gesagt. Er hat nicht nur gesagt, ich werde auferstehen von den Toten. Ich komme auch wieder. Und das stimmt auch. Er kommt. Aber dann sollen wir ihm doch freudig entgegengehen. Wir sollen doch sagen, danke. Du erfüllst dein Wort nach der Schrift. Genau. Und du nimmst uns auf, denn wir leben ja mit dir. Hier schon. Sind wir dazu bereit, ihm freudig entgegenzugehen, dankbar entgegenzugehen? Auch der Überrest Israels wird eines Tages diese Kraft der Auferstehung erkennen und annehmen. Noch sind sie auf dem Wege dorthin. 70 Jahre Staat Israel, 70 Jahre Sammlung des Volkes aus allen Nationen hin in das Land der Väter. Warum denn bloß? Hätten wir nicht da bleiben können, wo wir waren? Eigentlich ging es uns ja an manchen Stellen recht gut. Es gab einige, da wurden wir schon verfolgt, aber andere, die waren doch gut. Warum denn zurück in das alte Land? Ja, damit ihr die Kraft der Auferstehung erkennt. Denn Jesus kommt wieder und sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Und werden ihn annehmen. Und werden merken, was die Kraft der Auferstehung bedeutet im tausendjährigen Reich. Frieden. Kein Schaden mehr tun müssen. Keinem Schaden mehr ausgesetzt sein müssen. Das ist Kraft der Auferstehung. Sichtbarwerdung in dem ganzen Volk. Und was sagt der Apostel Paulus hier? Wenn schon die Verwerfung Israels Leben bedeutet für die Nation, wie viel mehr, wenn sie auch erweckt werden? Das ist ja Leben von den Toten. Ja, das sind lebendige Worte, Worte des inneren Zeugnisses. Alle sollen getröstet werden und sich trösten lassen. Das Dritte, wir sollen Verkündiger nun sein, dieser frohen Botschaft, und nicht mehr diskutieren und lamentieren über die Frage, wie ist Christus auferstanden? Ist er auferstanden oder wo ist er auferstanden? Und wir sollen Zeugen sein. Diese Diskussion soll überhaupt keinen Gegenstand mehr bilden. Das meint der Apostel Paulus zu den Korinthern. Ich erinnere euch daran, dass die Tatsache der Auferstehung stattgefunden hat. Und nun lebt Christus und ihr sollt mit ihm leben. Jetzt seid ihr seine Zeugen. In Johannes 14, Vers 19 sprach Jesus, ich lebe und ihr sollt auch leben. So ganz einfach, nicht? Ihr sollt auch leben. Damit ihr dieses Leben weiter sagen könnt. Darum, nach der Auferstehung erschien ja dann Jesus in Johannes 20, 21 den Jüngern. Er ging ja durch die Türen mit seinem Leib, Fleischleib. Er hatte ja keinen anderen Leib. Er hatte einen Leib, mit dem er auch essen konnte. Er ist leiblich auferstanden und konnte trotzdem durch die Türen gehen. Einfach, weil alle Gesetze der Natur ihm untertan sein müssen. Und er kam hinein und sagte als erstes, Shalom Alechem, Friede sei mit euch. Und jetzt kriegt ihr den Auftrag. Wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch auch. Da waren die Jünger erstmal erstaunt. Oder Matthäus 28, geht hin in alle Welt, lehrt alle Völker, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, lehrt sie halten das, was ich euch befohlen habe. Mit anderen Worten, verkündigt das Leben. Denn wer an mich glaubt, der wird leben, sagt Jesus. Alle sollen die Auferstehung Jesu für sich persönlich erfahren. Ob es Juden sind, Heiden sind, Arme, Reiche, Kranke, Gesunde. Gleich, alle sollen es erfahren. Denn Gott hat die Zeit der Unwissenheit übersehen, sprach Paulus zu den Athenern. Nun aber gebietet er allen, Buße zu tun, umzukehren und das Leben kennenzulernen. Ich bin so froh, dass ich nicht ein Leben für Gott hochstilisieren muss. Möchte man mal, manchmal, ne? Ich lebe für Gott. Ich lebe für Jesus. Ja, wie machst du denn das? Ich bin froh, dass ich das nicht machen muss, sondern Christus macht es in mir durch seinen Geist. Er bewegt, die der Geist Gottes bewegt, die sind Gottes Kinder. Und da liegt der Auftrag begründet. Der Herr hat ja die Jünger nicht einfach so hingeschickt und seht mal zu, wie er das fertigbringt, dass er die Leute bekehrt. Nein, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Ja, wunderbar. Sagt den Leuten, dass sie alle erlöst sein dürfen und ewiges Leben empfangen können. Zur Zeit von Spurgeon gab es ja auch schon das, was es immer gegeben hat und auch heute gibt. Da war ein Mann, der ließ überall Plakate auskleben mit den Worten, kannst du einem Toten vertrauen? Christus ist ja tot. Natürlich, sagt Spurgeon, unsere Antwort heißt doch nein. Einem Toten können wir niemals vertrauen. Aber Jesus ist nicht tot. Er ist auferstanden am dritten Tag und lebt. Und diese Diskussion ist ja bis zum heutigen Tag, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, und ich bin dankbar, dass auch in einer Zeitung der Jüdischen Allgemeine das mal aufgegriffen worden ist, 2009. Wir hatten ja früher in unseren Bussen der Berliner BVG, hatten wir immer Bibelfolien. Und viele Atheisten regten sich ja auch darüber auf, über das Evangelium, und wollten eine Kampagne starten, die dagegen arbeitet. Und dann wollten sie hier einen Bus mieten und draufschreiben, es gibt keinen Gott. Und das ist ihnen hier nicht gelungen mit dem Bus der BVG. Darum brachten sie einen von England hier rüber nach Berlin. Und auf diesem Bus stand, es gibt keinen Gott. Ein erfülltes Leben braucht keinen Glauben. Und dieser Bus fuhr durch alle Städte in Deutschland. Und wir durften dann, weil der Zank so groß war, auch keine Bibelfolien mehr in den Bussen der BVG aushängen. Aber dazu ein Kommentar eines Rabbiners, der dann auch sagte, es ist doch erstaunlich, Gregor Gysi, der Atheist, warnt vor einer gottlosen Gesellschaft. Irgendwie scheint doch mit der Auferstehung Jesu etwas Wichtiges verbunden zu sein. Diese Nachricht lässt ja aufhorchen. Bei einer Buchvorstellung hatte sich der linke Politiker vor 3 Wochen in Berlin dahingehend geäußert, wenn Kirchen nicht existieren, gäbe es kaum ein Nachdenken über moralische Fragen. Die Kraft, diese in der gesamten Gesellschaft zu vermitteln, habe aber auch heute nur die Kirche, sagt der Atheist. Komisch, nicht? Auch ein ehemaliger britischer Oberrabbiner, Jonathan Sachs, er hatte sich mehrfach mit dieser Frage der gottlosen Gesellschaft beschäftigt. Und er sagt, in der Vergangenheit zeigte es sich ja, wohin Gottlosigkeit in der Gesellschaft führt. Man betrachte nur das Nazi-Deutschland, die Sowjetunion, das kommunistische China. Wenn eine Gesellschaft ihren Glauben verliert, hat sie keinen Bestand. Wenn eine Gesellschaft ihre Seele verliere, gehe damit auch die Zukunft verloren, meint Rabbiner Sachs. Wir brauchen eine Gesellschaft mit Ethik und Moral, mit Werten, an die auch der moderne Mensch verbindlich nur durch Gottes Wort erinnert wird. Wunderbare Aussagen. Das setzt Grenzen. Wenn Gott nicht existiert, ist alles erlaubt, lautet der oft zitierte Satz von Fjodor Dostojewski. Wenn er aber existiert, und das steht fest, schreibt er, kann das Gute nur gewinnen. Christus ist auferstanden. Ja, unsere Gesellschaft braucht das und braucht Zeugen in dieser Welt, die wir sein sollen von der Auferstehung. Ich möchte da noch einmal auf den Inhalt ganz kurz des Textes von Fürchte Gott Christoph, Fürchte Gott Gellert, ja, diesen Liederdichter, der auch dessen Texte oft auch von klassischen Komponisten vertont worden ist, erinnern. Er hat ja, in unserem Liederbuch steht das, Jesus lebt, mit ihm auch ich, hat er ja gedichtet. Und jedes Mal hat er eine weitere Komponente hinzugebracht, was das bedeutet, nämlich Hoffnungsfreude. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Er verklärt mich in sein Licht. Wunderbar. Das zweite, ganz große Gewissheit. Jesus lebt. Gott erfüllt, was er verspricht. Große Gewissheit. Verkündigung, Jesus lebt. Gott verstößt in Christus nicht. Das sollen wir verkünden. Entschiedenheit. Jesus lebt, er verlässt den Schwachen nicht. Wunderbare Botschaften da drin. Sicherheit, Jesus lebt, seine Treue wanket nicht. Hat er alles da drin verarbeitet. Und Vollendung, Jesus lebt. Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Herr, Herr, meine Zuversicht. Das ist Auferstehungshoffnung. Und das möge der Herr auch in unserem Herzen ganz neu verklären. Am Ende des Wirkens des gesegneten Mannes Gottes Mose, als er das Volk Israel bis an die Grenze des gelobten Landes führte und noch einmal ihnen das Wort Gottes vorstellte, sagte er dann so, in 5. Mose 30, siehe, ich habe euch heute vorgelegt, das Leben und das Gute, das heißt den Tod und das Böse, dass du doch das Leben erwählst. Siehe, ich habe dir heute vorgelegt, das Leben. Das Gute, dass ihr doch das Leben erwählen möchtet. Das war sein Herzenswunsch. Wir haben es gehört. Wir dürfen jetzt Ja sagen. Und wir sagen nicht nur Ja, weil wir es denken können, sondern von Herzen, weil wir es brauchen. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Denn Christus ist wahrhaftig auferstanden und lebt in Ewigkeit. Du auch mit ihm? Amen.